das ist der ICF Basel Podcast.
Dankeschön vielmals. Bin ich nicht so gewöhnt als reformierter Pfarrer, dass man so willkommen geheißen wird. Der Ralf hat mir den Titel gegeben. Genau. Awakening Basel. Also was Basel ist, das wisst ihr. Oder ich denke es einmal, das wisst ihr. Steht am Rhein neu, etwa 2000 Jahre alt. Seit 1700 Jahren christliche Präsenz. Also wir heute Abend sind definitiv nicht die Ersten. Es hat ziemlich viele vorweg gegeben. Und ich sage das, ich mache kleine Klammern auf. Wir denken manchmal an die, die wir mit ihnen eben feiern, an die, die wir mit ihnen unterwegs sind, an die, die wir heute zusammen einen Gottesdienst feiern. Aber was wir manchmal vergessen, ist die Zeitachse durch die Vergangenheit durch. Also da gibt es ganz viele, die vor uns gewesen sind. Es wird auch solche geben, die nach uns kommen, so wie ich das einschätzen kann. Und mit denen sind wir genauso verbunden. Also wenn ich euch heute 7 Personen aus der Geschichte von Basel vorstelle, dann kann man denken, ja, die oder lang vergangen. Oder man kann denken, hey, wir sind Teil von dem. Wir sind Teil von dieser Geschichte. Die sind uns einfach vorangegangen. Die haben ihre Kämpfe gehabt, wir haben unsere Kämpfe. Die haben ihre Erfolg gehabt, wir haben unsere Erfolg. Aber wir sind Teil von dem Ganzen, oder? Ich will, dass ihr das versteht. Wenn ihr das mitnehmt, wir gehören hier dazu. Die Galerie ist nicht einfach die Vergangenheit, sondern in die Galerie hinein hat man jetzt noch können eure Selfies irgendwie noch so reinschmuggeln. Und das ist mir ganz wichtig, weil manchmal passiert es, wenn man dann von Leuten redet, dass man denkt, ja, die, oder? So grossartige Gestalten, Vergangenheit. Und ich, was bin ich für ein Würstchen, oder? Was kann ich schon beitragen? Was kann ich schon machen? Nein, ich glaube, das ist komplett falsch. Wir alle sind Teil von dieser Bewegung, die Jesus angestoßen hat. Wir alle, die wir Jesus nachfolgen. Ob hier, ob irgendjemand in Ägypten in einem Hinterhof, ob irgendjemand in China. Meine Mami ist übrigens in Shanghai geboren, also ich habe besondere Verbindungen nach China. Ob irgendjemand auf dieser Welt, wo Menschen, die zu diesem Jesus gehören, wo Gott arbeitet, der Dreieinige, wir gehören dort dazu, wir ordnen uns dem zu. Wir sind nicht einfach allein, weder heute noch in der Vergangenheit. Wir sind eine grosse Familie. Also, Basel, Uni, 1460, seit 1501 bei der Eidgenossenschaft. Und ich gehe ganz schnell zur Stadtmission. Ich überspringe jetzt die Basler Mission ganz kurz, die kommt nachher noch. 1859, die Stadt macht eine riesen Entwicklung durch im 19. Jahrhundert. Man tut die Stadtmauern schleifen. Ich weiß, es hat noch ein paar Stadttore, also die gibt es noch. Aber der grösste Teil ist natürlich geschleift worden, es sind nur noch ausgewählte Teile. Und die Stadtmission Basel wird gegründet. 1859, merkt euch das. Genau. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird Basel zu einer Industriestadt, die grösste von der Schweiz. Und jetzt hat Ralf den Titel gegeben, Awakening Basel. Und als ich diesen Titel gehört habe, habe ich an einen Film gedacht, den ich mal gesehen habe, einen sehr berührenden Film. Der heisst Awakenings. Ich weiß nicht, kennt auch jemand von euch? Awakenings 1990. Ja, dort hinten ist jemand. Also ich erzähle euch ganz kurz und rudimentär, um was es geht. Spielt in einer psychiatrischen Klinik, nicht in Basel. In Amerika, in New York, meine ich. Der Robbie Williams ist der Doktor, also spielt der Doktor. Und der Robert De Niro spielt der Patient. Und in dieser Klinik sind ganz viele Leute, die einfach so in einem Dämmerzustand leben. Und der Arzt probiert ein Medikament aus und am einen Patient, der ganz erstaunlichen Effekt hat, der verwacht nämlich von plötzlich an, ein normales Leben zu führen, verliebt sich sogar, bis man merkt, dass das wahnsinnige Nebenwirkungen hat. Also die ganze Abteilung, sie verabreichen es den allen, oder? Und dann merkt man, wie die Gestalten irgendwie zum Leben kommen. Erinnert mich an Hesekiel, oder? Das, was wir gesungen haben, oder? Die Bones, die Dry Bones, die zusammenkommen und es kommt wieder Leben. Leider geht die Geschichte nicht ganz so gut weiter. Also man merkt dann, es hat happige Nebenwirkungen und man muss das Experiment abbrechen. Aber der erste Teil, der ist für mich ganz ein eindrücklicher Teil, dass Gott etwas, das so am Dämmern ist, etwas, das eingeschlafen ist, etwas, das gehemmt ist, gefangen ist, in sich selber zum Leben erweckt. Und das ist für mich ein Bild auch für das, was immer wieder in der Geschichte der Kirche passiert. Ehrlich gesagt, es gibt in der Geschichte der Kirche gibt es Zeiten, wo die Kirche schläfrig ist. Es gibt Zeiten, wo die Kirche schläft. Es gibt Zeiten, wo sie so erwacht, durch ein Erdbeben vielleicht. Es gibt Zeiten, wo sie ganz wach ist und am Puls der Zeit und wirklich in der Nöte der Zeit dort etwas reinwirken kann. Und wenn ich über Basel nachdenke und euch ein paar Gestalten zeige aus der Geschichte von Basel, dann sehe ich es auch hier. Also es gibt Zeiten, wo es schläfriger ist, es gibt Zeiten, wo kräftig geschlafen wird, und es gibt Zeiten, wo ein richtiger Ruck durchs Ganze geht und wo ein Aufbruch ist. Man kann verschiedene Begriffe brauchen. Ihr kennt den grossen Begriff Reformation, oder? Bezieht man hauptsächlich auf das 16. Jahrhundert. Also etwas wird neu geformt oder wieder geformt oder anders geformt. Oder man kann auch sagen, Erweckung wird hauptsächlich für das 19. Jahrhundert gebraucht. Also eben, das ist das Bild vom Schlaf und plötzlich schrillt der Wecker. Ich mag mich besinnen, der Matthias hat da kürzlich eine Weckervorstellung gegeben. Oder? Da schrillt der Wecker und die Leute verwachen und sind plötzlich voll am Puls der Zeit. Und wenn ich jetzt über Basel nachdenke und denke, wann war so die letzte grosse Welle gewesen? Also, mit ein bisschen Distanz, dann dunkt es mir, es sind 70er und 80er Jahre. Da ist ganz viel passiert in Basel, auch geistlich. Und wenn ihr manchmal auch schaut, wer trägt in der Kirche Verantwortung und ein bisschen zurückfragt bei diesen Leuten, die recht ein Teil in meinem Alter ist oder älter, dann stellt ihr fest, die haben dort etwas erlebt mit Gott, was sie bis zum heutigen Tag motiviert und trägt. Ich will gerne 7 Gestalten rausgreifen. Ihr seid vielleicht nicht überrascht über die erste. Also die Bilder sehen aus, als seien sie ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Leute sind anders gekleidet. Aber ich sage mal, das sind Brüder und Schwestern von dir und von mir. Ich stelle euch gerne den ersten vor, das ist der Johannes Ökolampad. Er sieht schon ein bisschen in die Jahre gekommen aus, zumindest das Bild, oder? Das ist der Basler Reformator vom 16. Jahrhundert. Die Reformation, ein grosser geistlicher Aufbruch, auch viele Spannungen, die dort gekommen sind. Der Johannes Ökolampad hat eine gerade so spannende Frau an seiner Seite gehabt, das ist wie Brandis Rosenblatt, ist jetzt leider nicht eingeblendet. Die war 4-mal verwitwet und war mit 3 Reformatoren geheiratet gewesen. Also, die sind gestorben, sie hat alle überlebt und hat die Reformation wirklich auch von innen aus mitgetragen. Spannende Geschichte, könnt ihr mal bei Wikipedia oder noch ein bisschen Saftiges dazu lesen. Sehr spannende Frau. Der Ökolampad ist das erste Mal, als er in Basel war, ist er Mitarbeiter vom Erasmus, dem grossen Humanist, und hat das griechische Neue Testament herausgegeben. Also, unser Neues Testament ist weder in Schweizerdeutsch, noch in Hochdeutsch, noch in Englisch, noch in Spanisch verfasst worden, sondern in Koiné-Griechisch. Merkt euch das, Koiné-Griechisch. Und das erste Mal, wo das gedruckt worden ist, ist in dieser Zeit. Und der Johannes Ökolampad hat mitgeschafft. Und gedruckt worden ist es in... Ah, genau. In Basel. Stellt euch das vor. Das erste Mal... Was das Neue Testament gedruckt worden ist, bei einem Basler Drucker, beim Froben, oder? In Basel. Also ich finde das geistlich gesehen ein Meilenstein. Der Johannes Ökolampad ist dann auswärts gewesen, wieder zurückgekommen und hat angefangen mit einer Vorlesung über den Prophet Jesaja. Denkt ihr, ja, was ist jetzt das? Also, eine akademische Vorlesung heisst, er hat den hebräischen Text aufgeschlagen gehabt und hat den Leuten das ausgelegt. Wie viele Leute sind gekommen? Seit etwa 400 Leute haben an dem teilgenommen. Jetzt klingt das für uns noch nicht wahnsinnig, aber wenn man sich überlegt, dass damals in Basel rund 10'000 Leute gewohnt haben und man würde das heute umrechnen, dann wären das 6'500, 7'000 Leute, die zusammenkämen, um einem zuhören, der unspektakulär der Prophet Jesaja auslegt. Also hoffentlich wird es bei dieser Bibelwerkstatt ganz toll. Und ihr erlebt da einiges. Aber stellt euch das mal vor, im Verhältnis zur Bevölkerung, wie viele Leute das an dem teilgenommen haben. Der Ökolombard, die haben einen zweiten aus der Ahnengalerie, das ist der Hieronymus Anoni. Und wenn ihr sagt, das ist ein Pietist und ein Erweckungsprediger und das Porträt genau anschaut, dann denkt es euch vielleicht nicht so überzeugend, dass das ein Erweckungsprediger soll sein. Aber es ist so, man kann das wirklich in den alten Quellen nachvollziehen. Der gehört zu dem grossen Bereich vom sogenannten Pietismus. Pietismus, Frömmigkeit, Frömmigkeitsbewegung, auch ein geistlicher Aufbruch, eine Welle, die nicht nur Basel erreicht hat, sondern quer durch den deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus. Der Hieronymus Anoni ist in Basel aufgewachsen. Er ist weit gereist, er hat eine reiche Apothekerwitwe geheiratet. Er war schon zwei Jahre Pfarrer und wenn ihr das hört, Waldenburg. Er war ein Waldenburg-Pfarrer, Waldenburg, oder? Und dann ist er auf Muttenz gekommen, 1746 bis 1770. Wie hat er geschafft? Er hat so geschafft, wie wir zum Teil heute noch schaffen. Was hat er gemacht? Er hat verkündigt, hat zu Leuten geredet. Was hat er gemacht? Er hat Small Groups gemacht, sage ich mal so in der ICF-Terminologie. Und auch bei zahlreichen Menschen hat er erlebt, wie das persönlich zu einem Ruck durch ihr Leben führt, wie sie sich einlösen auf das Leben mit Gott, mit Jesus. Er hat viel Zulauf gehabt und er hat auch viel Anfindung erlebt. Und manchmal hat das einen direkten Zusammenhang. Es geht nicht einfach immer so easy und locker. Und die schönste Geschichte über ihn finde ich die mit der Stadt hier. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Vermutlich nicht. 1753, Datum merken. Der ist in Muttenz Pfarrer. Und in Muttenz hat er so einen Zulauf von Leuten, die dort in die Kirche wollen und Gottesdienst besuchen, dass die Basler Regierung, der Rot, der damalige, beunruhigt ist. Warum? Weil so viele Leute aus der Stadt rausgehen. Dabei haben wir doch in der Stadt auch Kirchen, die können doch die Gottesdienste besuchen in der Stadt. Was macht der Rot? Ihr ahnet es, er schließt das Stadttor. Am Sonntagmorgen, ganz ein einfacher Trick, oder? Die Leute können nicht mehr rausgehen oder müssen am Samstag schon rausgehen, wenn sie in den Gottesdienst auf Muttenz wollen. Weil der einfach die Leute packt und einpackt und motiviert. Der Rot hat ein paar Monate lang am Sonntagmorgen die Stadt angeschlossen. Warum? Weil einer so eine Power hat beim Predigen in Muttenz draussen, oder? In der schönen Dorfkirche St. Abogast, alte Wehrkirche, genau. Wir springen ins 19. Jahrhundert und das 19. Jahrhundert sieht Basel mit einem Bevölkerungswachstum, einer Bevölkerungsexplosion. Im Jahr 1800 geht man davon aus, sind etwa 15'000 Menschen in Basel gewesen, die hier gewohnt haben. Und wenn man jetzt ein Jahrhundert früher spult, dann sind es über 109'000 Einwohner. Das heisst, wenn ihr euch das mal praktisch vorstellen, eine Stadt, die sich innerhalb von 100 Jahren versiebenfacht von der Bevölkerungszahl her, was das mit sich bringt, Infrastruktur, Schulen, Bildung, Abwasser, Kanalisation, alle die Probleme, die es hier gibt, wenn eine Stadt einfach plötzlich innerhalb von 100 Jahren siebenmal so viele Einwohner hat, wenn du nochmal 30 Jahre dazu tust, bis 1930 sind es zehnmal so viele Leute. Also eine enorme Bevölkerungsexplosion. Basel ist im 19. Jahrhundert europäisch bekannt worden, vor allem als fromme Stadt. Dort gibt es so viele Sachen, die dort laufen. Man redet heute noch über die Zeit vom sogenannten frommen Basel. Klingt vielleicht für dich ein bisschen seltsam. Ich finde es einen positiven Begriff, fromm. Oder ist ein bisschen die Frage, wie man das anschaut. Warum? Weil es in Basel in dieser Zeit so viel geistliche Power, so viel Input gehabt hat, der reingekommen ist und der auch wieder rausgegangen ist. Basel ist im 19. Jahrhundert, ich sage es mal ganz steil, ein Zentrum der weltweiten Christenheit gewesen. Eins der Zentren, eins der ganz grossen Zentren der weltweiten Christenheit. Wir spulen gerade vor und wir schauen eine Frau an, die Frau Juliane von Krüdener. Die sieht hier ganz harmlos aus, aber die hat es ein bisschen in sich gehabt. Eine deutsch-russische Baronin ist 1805 durch den Kontakt mit einem Herrenhüter in Riga zum Glauben gekommen, zu einem sehr impulsiven, zu einem mystisch prägten, lebendigen Glauben. Und das Interessante ist, was dann mit ihr passiert ist, ist, dass sie als Frau hat angefangen zu verkündigen und dass sie sich den Armen und Notleidenden zugewendet hat. Klammern auf, das ist etwas, was sehr oft passiert. Und wenn es gar nicht passiert, sage ich, muss man Verdacht schöpfen. Also das Evangelium schlägt ein in einem einzelnen Leben und ein Mensch wird so ergriffen, dass er plötzlich ein Herz hat für die Geringsten unter den Menschen. Ich sage mal Matthäus 25 dazu. Was ihr einem von diesen Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Das hat sie ganz stark erlebt, das hat sie prägt, das hat sie weitergegeben. Durch diese Frau hat es 1815 in Basel eine erweckliche Eruption gegeben, wo typischerweise nicht zu einer separaten Kirchenbildung geführt hat, sondern wo man hätte können auffangen in der offiziellen Kirche. Ich darf das ein bisschen schildern. Basel im Dezember 1815, es herrscht Aufruhr in der Stadt. Grund dafür ist die deutsch-baltische Baronin von Krüdener, die mit ihrem Gefolge im Gasthof zum wilden Mann logiert. Vor allem ihre religiösen Versammlungen ziehen den Zorn der Behörden auf sich. Mit Plakaten, Flugblättern und Karikaturen wird die Bevölkerung vor der Zauberin gewarnt, bei der sich Menschen verändern, das ist etwas, was offenbar immer wieder Angst macht, und Kranke geheilt werden. Man wirft ihr vor, die Armen gegen die Reichen aufzuwiegeln und Familien zu trennen. Warum haben ihr das vorgeworfen? Weil sie die Reichen, Wohlhabenden in einer Zeit, wo es Hungersnot geht, konfrontiert hat und erinnert hat an ihre soziale Verantwortung. Sie können nicht einfach so weiterleben, wenn es den anderen so dreckig geht. Das braucht etwas von euch. Ihr habt eine Verantwortung. Der lebendige Gott fordert Verantwortung von euch ein für die Situation. Und ihr könnt euch vorstellen, das hören nicht alle Leute gern. Oder? Das gibt Power dagegen, das gibt Widerstand. Und der hat sie nicht gescheucht. Was macht man mit so Leuten? Man sagt, ups, man begleitet die raus. Oder? Man hat sie an die Grenzen von Basel begleitet. Man hat sie auf Grenzach ausgewiesen und ihre Versammlungen hat sie schlicht und ergreifend dort weiter durchgeführt. Sie war eine ganz wichtige Person, weil sie in der Gründungszeit der Basler Mission, Cumina hat noch drauf, wirklich Schub gegeben hat dieser neuen Bewegung. Also da haben Menschen eine Freisetzung erlebt, auch in Bezug auf ihr Geld, in Bezug auf ihr Engagement, in Bezug auf ihr Herz, für arme Menschen, für Leute, die weit weg sind, für Menschen, die das Evangelium nicht kennen. Ich gehe zu meinem Nächsten her und der ist wahrscheinlich hier der bekannteste in meiner Serie. Das ist der Christian Friedrich Spittler. Schon mal jemand gehört von dem? Ja, doch, es sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genau. Der ist seit 1801 in Basel gewesen, aus dem süddeutschen Raum stammend. Ich sage sehr gern, dass er einen kaufmännisch-verwalterischen Hintergrund hatte. Warum sage ich das so gern? Weil Leute manchmal denken, ja, also die theologischen Leute, die machen all das, was hier mit diesen Sachen zusammenhängt, die ich erzähle. Nein, im Gottesreich kannst du ganz verschiedene Berufe haben, ganz verschiedene Hintergründe. Es braucht die. Es braucht die kaufmännisch sind, es braucht die in der Bildung sind, es braucht die handwerklich begabt sind. Da kannst du eigentlich von den verschiedensten Seiten herkommen. Natürlich braucht es auch die, sage ich, mit Überzeugung, die von der Theologie herkommen. Der Spittler war ein verrückter Keib und eine Gründergestalt. Also wenn der eine Not gesehen hat, dann hat er nicht einfach darüber nachgedacht, sondern dann hat er etwas gegründet dafür. Ich mache ein Beispiel. Er hat gesehen, dass es im Bereich medizinische Versorgung von Kindern ein Problem gibt in Basel. Da hat man noch nie all das gehabt, was wir heute haben. Oder? Das UKBB hast du nicht einfach mit dem Bus anfahren und beim Notfall reinlaufen. Was hat er gemacht? Er hat mit einer reichen Basler Dame, die das Geld zur Verfügung gestellt hat, hat das Kinderspital gegründet. Jetzt, diese Sachen liest man heute gewöhnlich nicht mehr auf den Homepages von diesen Organisationen. Ganz viele Sachen, die gegründet worden sind, wo wir heute denken, ja völlig selbstverständlich, das haben Brüder und Schwestern aus der Vergangenheit gegründet. Das kommt aus einem christlichen Impuls, das kommt aus dem Evangelium heraus, dass die das gemacht haben. Das Kinderspital ist nicht einfach peng da, sondern da sind Menschen vom Glauben motiviert worden und darum haben sie ein Kinderspital gegründet. Also ganz vieles. Also geh mal an die Wurzeln zurück von Kinderheim, geh mal an die Wurzeln zurück von unseren Bildungsinstitutionen, geh mal bei der Uni Basel an die Wurzeln zurück, warum das gegründet worden ist. Du wirst praktisch bei allen vernünftigen Sachen wirst du christliche Impulse am Anfang finden. Ich sage für Basel und weil ich bei der Stadtmission bin, Sozialarbeit in der Stadt Basel, oder? Heute eine Selbstverständlichkeit. Der Staat engagiert sich sogar sehr stark. Aber im 19. Jahrhundert, was sind das für Leute, die sich engagiert haben? Was sind das für Leute, die die Arbeiter in ihrem schwierigen Verhältnis besucht haben? Ja, da hat es alle die sozialen Sachen gar noch nicht gegeben, die man heute für selbstverständlich erachtet. Das waren die Stadtmissionare. Oder die ersten Stadtmissionare. Wenn man heute über die sozialen Verhältnisse in Basel Bescheid wissen will, im 19. Jahrhundert, dann geht man ins Staatsarchiv und man liest in den Tagebüchern von der Stadtmissionare. Oder die haben das erforscht, die waren am Puls von der Zeit. Also, der Spittler hat alles Mögliche gegründet. Riesenliste. Freund hat übrigens gesagt, oh Spittler, was fängst du noch alles an? Lange Liste, kann nicht alles nennen. Starke Ausstrahlung, also in Richtung Bildung, in Richtung Gesundheitswesen. Er hat ein Wort geprägt, das mir sehr gefällt. Und der Raffi hat gesagt, das ist das, was ihm so richtig geblieben ist. Was hilft es, wenn wir beim warmen Ofen und einer Pfeife Tabak die Notstände der Zeit bejammern? Ihr würdet vielleicht sagen, ein Glas Bier, ein Glas Wein oder so. Hand anlegen müssen wir und sei es auch im ganz Kleinen. Oder wenn ihr alles andere wegsteckt, nehmt das mit. Lieber einen kleinen ersten Schritt machen als eine riesige Vision und keinen Zentimeter weitergehen. Was hat er gemacht? Er hat unter anderem die Basler Mission gegründet. Das klingt für uns noch relativ harmlos. Er hat die Pilgermission mitgegründet. Jetzt aber, wenn man sich überlegt, das sind auch Bildungsinstitutionen gewesen, beide. Die Basler Mission hat heute jetzt nicht direkte Ausbildung bei sich. Bei der Basler Mission habe ich Statistiken gesehen, 3.500 Leute, die ausgebildet worden sind. Bei der Kishona, die immer noch ausgebildet wird, 6.500 Leute. Also aus dem heraus, was er mit angestoßen und mit begründet hat, stellt euch einfach den Moment vor, sind 10.000 Menschen von der Multiplikation rausgekommen. Hier in Basel, nächste Umgebung von Basel. Und dann noch etwas Kleines dazu. Er war ein riesiger Netzwerker, ein riesiger Fundraiser. Er hat einmal gesagt, er müsse mal im Himmel Rechenschaft darüber ablegen, über jeden Franken, den er den reichen Basler nicht zur Tasche ausgezogen hat, für die guten Werke. Ja, spannender Typ, genau. Und er hat auch noch 25.000 Briefe etwa verfasst. Der grösste Teil ist noch erhältlich. Ich komme zu meinem nächsten abenteuerlichen Mann, das ist der Samuel Hebich. Der sieht jetzt auf diesem Bild noch recht harmlos aus, aber der war alles andere als harmlos gewesen. Ein Kaufmann, oder? Hören Sie wieder, ein Kaufmann. Genau, ein erfolgreicher Kaufmann, der seine Kaufmannskarriere an den Nagel gehängt hat. 1831 bis 1834 am Missionshaus war. Noch hart in der Mission in Indien war. Und einer, der das erforscht hat, der Hebich, der sagt über ihn, er sei ein, Zitat, berüchtigt charismatischer Basler Missionar gewesen. Schlusszeichen. Also, ja, da ist etwas drin gewesen. Er ist aus der Mission zurückgekommen, 1859. Und die letzten 9 Jahre hat er als Buß- und Erweckungsprediger geschafft. Heißt, er ist unterwegs und er hat den Leuten relativ direkt ins Gesicht gesagt, was aus seiner Meinung von Gott her nicht okay ist mit ihrem Leben. Und ihr könnt euch vorstellen, in Basel probiert man immer auch Sachen ein bisschen abzutemperieren und so sehr freundlich zu sagen und so. Und dann hat er in der Leonhardskirche eine Predigt gehalten. Und dann hat der Basler gesagt, also, dass ihr Leben eigentlich überhaupt nicht einfach so geführt wird wie das Evangelium. das von ihnen fordern, dass er ist so ein bisschen eingefahren wie der Johannes der Täufer, sage ich etwa. Das hat zu einem Tumult im Gottesdienst geführt, wo wahrscheinlich alles in Schatten stellt, was ihr da bisher erlebt habt im ICF Basel. Genau. Und was noch spannender ist, es hat nachher eine Debatte gegeben im Grossen Rot. Jetzt müsst ihr das auf den Moment auf euch wirken lassen. Also wegen dem, was in einer Kirche passiert ist, hat nachher der Grossen Rot in Basel eine Verhandlung geführt. Und dort haben sich die christlichen Leute quasi müssen überlegen, stand ich jetzt zu dem oder stand ich nicht zu dem? Es war vielleicht schon ein bisschen extrem, was der erzählt hat. Aber es hat dazu geführt, dass in aller Öffentlichkeit vom Glauben geredet worden ist, dass sich Ratsherren geoutet haben, wie sie persönlich beten und was ihr Zeugnis für ein Glauben ist und dass sie überzeugt sind, dass Jesus der Gekreuzigte und Auferstanden ist. Der Samuel Hebig. Ich komme zu einem Nächsten, der mindestens genauso abenteuerlich ist. Das ist der Robert Pearsall Smith, ein amerikanischer Glasfabrikant. Denkt, was hat er mit Basel zu tun? Ja, auch der ist in Basel vorbeigekommen. Hat eine Art Erweckung in der einen Fabrik, die er geleitet hat, erlebt unter den Arbeitern. Hat selber eine Art Pfingsterfahrung gemacht, vor der Pfingstbewegung. Ist 1873 nach Großbritannien gegangen, hat dort den sogenannten Segenstag von Oxford erlebt, mit 1500 Personen, wo er zu ihnen geredet hat und ist nachher vom Rappard, Chef der Kishona damals, eingeladen worden in verschiedene deutschsprachige Städte, unter anderem auch nach Basel. Und da sind Versammlungen durchgeführt worden. Und wenn ich das lese, denke ich, das war schon noch recht intensiv gewesen, da, die Wochen, die sie veranstaltet haben. April 1875. Vom 7. bis am 8. am Morgen eine Gebetsstunde. Vom 9. bis am 10:30 eine Bibelstunde. Vom 2. bis am 3:30 eine Besprechungsstunde, wahrscheinlich Fragen, die sie behandelt haben. Am 4:30 bis am 6. eine Brüderkonferenz, so hat man das von den Männern genannt. Und eine Frauenstunde parallel. Das ist ein Rechtsprogramm, oder? Also musst du im Geschäft ausklinken, wenn du hier willst, dabei sein willst. Oder sonst bist du halt nur beim einen dabei. Und so oben dann noch eine Versammlung, allgemeine Gebets- und Bibelstunde. Jetzt sind an dem etwa 2000, und wenn man den Schluss liest, man hat noch Peterskirche müssen dazu nehmen zum Vereinshaus. Also es hat ein christliches Vereinshaus in Basel gegeben, am Petersgraben gegenüber von der Uni, also dort am Petersplatz. Wo ein Saal hatte, der grosse Saal hat 1500 bis 2000 Sitzplätze gehabt. Oder? Also, kurz vorstellen. Oder? Ein Vereinshaus, ein christliches, wo so viele Leute fasst. Weil so viel mehr Leute waren, hat man noch die Peterskirche dazu genommen. Und der letzte, den ich euch gerne so in dieser Ahnengalerie mitgeben möchte, das ist der Elias Schrenk. Das ist der Herr, der hier relativ stämmig steht. Auch ein Kaufmann, gell? Ihr hört es. Gibt es Kaufmänner? Gibt es Kaufmännische unter euch? Gibt es? Ja, da vorne ist einer. He? Die sind noch recht schüch, genau. Also, der hat auch eine kaufmännische Ausbildung gehabt. Steht er zwar relativ stramm da, hat aber immer wieder happige gesundheitliche Probleme gehabt. Ist auch im Basler Missionshaus ausgebildet worden, dann an der Goldküste, hat man damals gesagt, im heutigen Ghana. Ist er als Missionar tätig gewesen, 13 Jahre, ist zurückgekommen, ist stark inspiriert gewesen von angelsächsischen Erweckungsprediger, ich sage mal William Booth, Gründer von der Heilsarmee, Moody, grosse Evangelisationen durchgeführt hat, oder dann Pearsall Smith, den wir gerade gehört haben. Und ist dann eigentlich im deutschen Raum, in der Schweiz, in Bern, in Basel, als freier Evangelist und Erweckungsprediger tätig gewesen. Und jetzt in Basel, also das ist schon eine recht aufgeheizte, glaubensmäßige Stimmung gewesen, 1875, habe ich gesagt. Und 1882 ist eine grosse Evangelisation durchgeführt worden, wo, also nicht einfach die 5 Übungen oder so etwas, sondern geschlagene 6 Wochen lang. Also eine Evangelisation, hört es, eine Veranstaltungsreihe, die 6 Wochen lang geht. Oder man hat es gehört von der Bibelwerkstatt, es gibt 6 dann, oder? Und 6 im Herbst. Aber 6 Wochen lang. oder? Tausende von Leuten, die zusammenkommen. Der Historiker Markus Mattmüller, der das angeschaut hat, erforscht hat, der schreibt, im Oktober 1882 wurde in Basel eine große 6 Wochen dauernde Evangelisation durchgeführt, welche im Brauereilokal Burgvogtei im Kleinbasel stattfand und auch eben in dem Vereinshaus, dort am Petersgraben, und an der vor allem der bekannte Erweckungsprediger Schrenk redete. Es entstand eine nachhaltige Wirkung, eine Massenerweckung in Basel. Also das schreibt nicht irgendeine fromme Seele, sondern einer von den historischen Professoren von Basel, der Markus Mattmüller. Ich komme zum Schluss und ziehe ein Fazit oder probiere eins zu ziehen. In Basel, da ist etwas los gewesen. Glaubensmässig. Also wir bewegen uns hier auf einem Boden, wo wir definitiv nicht die Ersten sind und wo sehr viel schon vorangegangen ist und passiert ist. Im 19. Jahrhundert eine der prägenden Städte der weltweiten Christenheit, ich stand zu dieser Aussage, starke Impulse, die von außen reingekommen sind und von hier aus weitergegangen sind, eine enorme Dichte an theologischen Ausbildungsstätten, fast unglaublich. Und wenn ihr die Leute seht, die ich jetzt eingeblendet habe, also das sind nicht Menschen ohne Ecken und Kanten, das sind keine perfekten Leute, das sind nicht Abgründe, die Heiligen, die nie etwas schiefgegangen sind. Nein, um Himmels Willen nicht. Das sind, ich sag's mal, Menschen mit Ecken und Kanten. Menschen auch, die Sünden begangen haben. Menschen, die reingelaufen sind, die mal abgestürzt sind. Das sind Menschen wie du und ich. Wir gehören zu denen, oder? Wir sind Teil von dieser Geschichte. Die sind nicht oft auf einem Podest und wir sind nie. Ganz wichtig. 4 Punkte zum Mitnehmen. Das, was ich heute oben gesagt habe, nimm es als Ermutigung, wie Gott wirkt, wo weit über das rausgeht, was wir vielleicht gewöhnlich denken. Nimm es nicht als Muster oder als Blaupause, wie Gott in der Zukunft müsste handeln. Weil die Chance ist gross, dass es ein nächstes Mal anders tut als in der Vergangenheit. Ein zweiter Punkt, Freude an den kleinen Aufbrüchen. Was ich immer wieder erlebe, ist, wenn man die grossen Geschichten erzählt, dass die Leute ein bisschen erbleichen und sagen, oh leck, was machen wir denn heute? Was sind wir für Hanswürste? Oder was sind die paar Nasen, die da zu diesem Kurs kommen? Oder in die Small Group? Oder wer sind wir? Oder nicht so. Wir freuen uns an den kleinen Sachen. Wir freuen uns an den kleinen Aufbrüchen, an den kleinen Erweckungen im Leben von Einzelnen, in einem Glaubenskurs, in einer Predigt, wo jemand noch hat, sich in einem Gebet öffnet. Wir freuen uns an den kleinen Sachen. Wir schätzen das. Und wir wissen, von Zeit zu Zeit gibt es grosse Aufbrüche. Die haben dann meistens irgendeinen grossen Namen. Reformation, Pietismus, Erweckungsbewegung, Jesus People, die gefallen mir, Jesus People, Jesus Freaks, habe ich auch schon gehört, Vineyard, Healing Rooms Bewegung, Pfingstbewegung, charismatische Bewegung. Also da gibt es Legionen von Ausdrücken. Es gibt grosse Bewegungen, aber verachten wir auch nicht die kleinen Bewegungen, die Einzelne mit Gott etwas erleben, wo Menschen eintreten in die Nachfolge vom unübertrefflichen, gekreuzigten und Auferstandenen. Nummer 3, öffnen wir uns für Impuls von außen. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz, wir schauen viel zu fest aufs eigene. Ganz vieles von dieser Geschichte hängt damit zusammen, dass Menschen von außerhalb nach Basel gekommen sind. Öffnen wir uns dem. Ganz vieles hängt damit zusammen, dass die Leute vernetzt waren. Zum Teil vernetzt, da habe ich manchmal das Gefühl, als wir heute sind. Schon unglaublich, dabei haben wir E-Mail und alles Mögliche, technisches Equipment. Öffnen wir uns für Anregungen von uns. Ich glaube, wir brauchen es relativ dringend. Und unser Auftrag bleibt der gleiche. Ob es jetzt die grosse Erweckung gibt oder die kleinen Erweckungen oder im Moment so aussieht, dass wohl gar nicht viel passieren. Der Auftrag von Matthäus 25, wir haben ja jetzt hier am Matthäus-Evangelium geschafft. Gell, Matthäus 25, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Das ändert sich nicht, ob es so oder so ist. Der Auftrag von Matthäus 28, geht hin und macht zu Jünger alle Menschen. Ändert nicht, bleibt gleich. Ich würde gerne schließen
Ah ja, genau, das haben wir noch aufgeschrieben. Ich finde es aber voll okay, wenn man Sehnsucht hat nach einem grossen Aufbruch. Ich finde es voll okay, wenn man von etwas Grossem träumt. Ich träume laufend Grosses, manchmal erlebe ich dann so Sachen, manchmal halt weniger. Ich finde es voll okay, wenn man dafür betet, aber passen wir auf, dass wir uns nicht auf das fixieren. Und die normale Arbeit, die Jesus uns aufträgt, geht genauso weiter. Auch voll in Ordnung. Ich lade dich ein zum Aufstehen und möchte mit dem Wort vom Johannes Kolumbat, dem Basler Reformator, das als Gebet formulieren. Er hat gesagt, als Wortspiel, so soll auch Basel seinen Namen von keinem irdischen König, denn keinem solchen ist es untertan, sondern von Jesus Christus soll Basel wirklich heißen, die Stadt des großen Königs, dem alle Ehre sei. Lebendiger Gott, wir bitten dich einfach, dass wir im Großen und auch im Kleinen dürfen sehen, wie du wirkst. Und dass wir Teil von dieser grossen Bewegung, von der Nachfolge dürfen sein, die angefangen hat mit Kreuz und Auferstehung, damals in Galiläa, wo du mit den Jüngern und Jüngerinnen unterwegs gewesen bist. Und wo wir Teil davon sind, von einer grossen Bewegung, wo auch die Gestalten dazugehören, die wir jetzt gesehen haben. Und lass uns so gestärkt werden durch den Geist, dass wir dort, wo wir sind, für dich sind und mit dir sind und durch dich sind. Und vertraue, dass du uns brauchst, im Großen und im Kleinen. Segne du alle, die da sind. Schenk, dass wir motiviert und gestärkt rausgehen. Mit dir und für dich. Amen.